Und das ist zu würdigen. Das ist nämlich wiederum jetzt eine Besonderheit, die liegt ganz in der marktwirtschaftlichen Raison, für die der Ami-Präsident als Chef des größten kapitalistischen Landes auf der Welt steht. Man kann mal so sagen, eigentlich ist es ja verrückt, wenn er seinem Volk Jobs verspricht und das für eine tolle Sache hält. Weil normalerweise, wenn man nach Hause kommt und kaum kommt man zur Tür rein und sagt jemand, schön, dass du da bist, ich habe was für dich zu tun, fragt man sich eher, warum er schon zu Hause ist. Er hält das allen Ernstes für ein super Angebot. Und er wird nicht ausgelacht, sondern er trifft damit tatsächlich auf ein Bedürfnis, er trifft damit ein Bedürfnis seiner Gesellschaft. Jobs, 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 das war damals unterm Clinton dessen großes Wahlprogramm. Das letzte Gesetz, ich weiß nicht, ob der Obama das jetzt schon durchgekriegt hat oder ob er noch für es kämpft, das heißt American Jobs Act. Die Tea Party, seine schlimmsten Rivalen, die sagen, überhaupt muss amerikanische Politik im Innern darauf bedacht sein, dass Amerikaner Jobs kriegen. Die meinen immer gleich, man muss Mexikaner schon am elektrischen Zaun an der Grenze stranden lassen. Aber jedenfalls ist das ein total geteiltes gesellschaftliches Bedürfnis, eins, was er ihr gar nicht einfach anschafft, sondern was es in der Gesellschaft anscheinend schon gibt. Und ich habe gesagt, das kommt aus der marktwirtschaftlichen Natur dieser Gesellschaft. Gegenprobe. Hier in Deutschland findet sich das ja auch. Arbeitsplätze schaffen, das ist so ungefähr der edelste Auftrag, den Politiker haben können, sich erteilen können, von anderen erteilt kriegen. Das ist so selbstverständlich, dass die Verrücktheit kaum mehr oder eben gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wie kann das sein, dass Arbeit ein Zweck ist? Jetzt denkt man doch, Arbeit, das ist das tätige Schaffen an irgendwelchen Gegenständen, mit irgendwelchen Gegenständen und zum Zwecke der Herstellung von Gegenständen des Bedarfs. Und dann ist die Arbeit immer Mittel und was hinten rauskommt, hätte ich jetzt fast gesagt, wie der Kohl, was dann das Ergebnis ist, die Produkte der Arbeit sind der Zweck. In der Marktwirtschaft, in Amerika eben gar nicht anders, funktioniert es andersrum. Und das liegt an etwas, was so selbstverständlich ist, das liegt an einer Gleichung, in der Arbeit da gedacht ist, die so selbstverständlich ist, dass ihre zweite Seite überhaupt gar nicht mehr ausgesprochen wird. Die ist immer mitgedacht, so, die sind so identisch gedacht, wie gesagt, dass man einfach nur Arbeit sagen muss und jeder weiß, was gemeint ist und seufzt danach. Nämlich immer ist gemeint, Arbeit für Geld. Geld, das ist immer gedacht als das eigentliche Produkt der Arbeit. Und solche Arbeit, die Geld bringt, die Geld einbringt, die Geld schafft, die ist gemeint, wenn danach gerufen wird, dass man Arbeit braucht, dass die Menschen, dass das Land, dass die Nation Arbeit braucht. Und dass das Bedürfnis anscheinend nie ausgeht, das muss dann auch an dem Produkt der Arbeit liegen. Das muss an dem liegen, was Geld ist. Und das, was Geld ist, das verschafft jetzt dem Geld für Arbeit zwei total gegensätzliche, sagen wir mal, Bedeutungsvarianten. Das eine ist, wenn die einen nach Arbeit für Geld rufen, dann sind das die, die arbeiten. Und die rufen ja eigentlich nicht nach Arbeit, oder die brauchen nicht Arbeit, wenn sie nach Arbeit rufen, sondern die brauchen Geld. Das Geld nämlich, was sie nicht haben, Aber was sie ganz dringend brauchen, weil sie kein noch so dringliches Bedürfnis befriedigen können, wenn sie es nicht mit Geld bezahlen. Die haben kein Geld, die sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand Geld gibt und das passiert nur, wenn sie arbeiten. Bei denen fällt arbeiten müssen vollständig damit zusammen, dass sie kein Geld haben. Weil umgekehrt arbeiten können sie auch nicht ohne Geld. Das ist das Irre. Einerseits können sie nichts anderes als arbeiten. Sie laufen tatsächlich rum als diese verrückte Figur einer Arbeitskraft, eines Arbeitsvermögens auf zwei Beinen, das völlig wertlos, nichts wert ist im Wortsinn. Weil es eben das, was es zur Arbeit allemal braucht, die Gegenstände, an denen man arbeitet und mit, also Produktionsmittel, die ganzen sachlichen Bedingungen für Arbeit, den Leuten ebenso abgehen, wie die Mittel, die sie für ihre unmittelbare Bedürfnisbefriedigung brauchten, bräuchten. Also das ist davon, von dieser absurden Kreatur, ist das freiste aller Länder anscheinend genauso mehrheitlich bevölkert wie der Rest der Welt auch. Von lauter Leuten, die vollständig dadurch definiert sind, dass sie total auf Arbeit angewiesen sind und sie nicht leisten können, wenn sie nicht einen finden, der sie arbeiten lässt. Und dann ist so arschklar, dann machen sie das und müssen das machen zu Bedingungen. Und da heißt Bedingung vor allem für die Höhe eines Salärs, eines Geldes, das eins auf jeden Fall sicherstellt, ihren Lebensunterhalt nicht, aber die Notwendigkeit, das immer wieder zu erneuern, immer wieder neu anzutreten im Dienst an fremdem Interesse, jetzt will ich erstmal so allgemein bestimmen, das ist für sie die bleibende Notwendigkeit. Gut, was ist jetzt die andere Seite, die andere Bedeutungsvariante für Geld für Arbeit für Geld? Arbeit, die Geld bringt, heißt da, das ist nicht die Arbeit, die geleistet wird, sondern das betrifft die Leute, die Arbeit verrichten lassen. Das ist die Gegenseite. Das sind die, die andere für sich arbeiten lassen, dann geben sie ihnen Geld dafür. Wofür? Ja, und da stellt sich raus, da die Arbeit, die man verrichten lässt, die bringt zwar Geld, aber nicht so wie vorhin eins, was man nicht hat, sondern die bringt das Geld zurück, was man vorher schon hatte. Und die bringt das Geld nicht einfach zurück, sondern die bringt es vermehrt zurück. Weil das ist ja umgekehrt deren ganze Potenz, Arbeit verrichten zu lassen. Nämlich ihre Verfügung über Produktionsmittel, eben genau über all das, was der anderen, der ersten Seite, den unselbstständigen Arbeitnehmern, wie sie dann heißen, abgeht. Die Verfügung über allen erstens gesellschaftlichen, sachlichen Reichtum und zweitens über alle Quellen, alle sachlichen Quellen des Reichtums. Das befähigt die dazu, dann glatt eben auch über die Arbeit zu verfügen. Und beides zusammenzubringen, die sachlichen Momente der Arbeit und die Arbeitskraft selber, und das in einem Modus, das auf jeden Fall eins sichergestellt ist, ihr oder sichergestellt sein soll, das ist der Zweck, zu dem es überhaupt erfolgt. Ihr Geld soll sich vermehren. Eben das, die Verfügung über Produktionsmittel, wie ich es jetzt gesagt habe, die ist ja nicht, sie verfügen über ein bestimmtes Drum, über eine bestimmte Fabrik, weiß ich nicht, ein Feld oder irgendwas, eine Maschine, ein Bagger, sondern die verfügen über Geld im Unterschied zu den anderen. Und zwar über so viel Geld, dass sie damit in der Lage sind, einen ganzen Produktionsprozess einzukaufen, samt Arbeitskräften und so zu organisieren, wie gesagt, dass das Geld, was sie ausgegeben haben, nicht nur zurückkommt, sondern vermehrt zurückkommt. Das ist der ganze selbstzweckhafte Zirkel, wenn man so will, marktwirtschaftlicher Produktion. Auch von der, auch von deren Seite aus ist dann deswegen das Bedürfnis absolut eigentlich nach Arbeit nie abschließend zu befriedigen. Bei der ersten Seite habe ich gesagt, denen geht das Bedürfnis von Arbeit deswegen nie aus, weil wenn sie vom Arbeiten dann ein Geld kriegen, ist das unter garantiert so wenig, dass sich die Notwendigkeit für Geld zu arbeiten jedes Mal erneuert. Bei der anderen Seite, die nicht mit dem Mangel, sondern mit dem Überfluss sozusagen, nicht mit dem fehlenden Geld, sondern mit der Verfügung über Geld anfängt, geht das Bedürfnis genauso wenig, denen geht das Bedürfnis genauso wenig mal aus, weil dieser Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, wann soll der eigentlich abschließend beendet sein? Das sind ja gar nicht irgendwelche, sagen wir mal, Patrizier oder sowas, die irgendwelche Luxusbedürfnisse haben und dann lassen sie für die arbeiten und wenn rum, dann rum oder sowas. Die ist gar nicht so, dass sie sich einen persönlichen Luxus einfach dadurch einkaufen würden, dass sie nicht selbst irgendwas erledigen, sondern dass sie es erledigen lassen. Sondern der Zweck bei denen ist die abstrakte Verfügungsmacht über Reichtum, die im Geld liegt. Mit dem kann man sich alles kaufen, alle Sachen und alle Dienste, die es überhaupt gibt in der Gesellschaft. Diese abstrakte Verfügungsmacht so zu verwenden, dass sie sich vermehrt. Was sollte erstens anders der Zweck der Verwendung dieser Verfügungsmacht sein? Und zweitens, dann ist auch arschklar, der ist nie abschließend zu befriedigen. Und aus dieser Bedeutung von, die haben einen Hunger nach Arbeit, die haben ein Bedürfnis nach Arbeit, ergibt sich jetzt von denen aus gibt es eine doppelte Stellung zur Arbeit. Einerseits ist ihnen die Arbeit, insofern sie ja das Mittel ist, das eingekaufte Mittel, um Produktion in Gang zu setzen und dann Geldüberschüsse zu erzielen. Insofern können sie überhaupt nie genug Arbeit verrichten lassen. Insofern, als die Arbeit, die sie anwenden, Geld kosten, ist ihnen die Arbeit eigentlich immer zu teuer, die bezahlte. Sie ist eigentlich immer zu viel. Und darin besteht überhaupt dann das Wirken von marktwirtschaftlichen Unternehmern oder ihren managermäßigen Funktionären. Darum dreht sich im Wesentlichen die Konkurrenz, der freie Wettbewerb, der dieser Sorte Wirtschaft ja den etwas verlogenen Titel eben Wettbewerbswirtschaft, Marktwirtschaft und so weiter gegeben hat. Nämlich die beiden Momente an der Arbeit zu trennen, möglichst viel Arbeit verrichten zu lassen, möglichst viel Arbeitsaufwand, also der dann wirklich der Aufwand ist, der lebendigen Arbeitskraft verrichten zu lassen und das mit möglichst wenig Aufwand an Bezahlung dafür. Gut, das ist mal nach der Seite hin an der Arbeit und an ihrem Produkt, dem Geld, ausgedrückt, was so der Zweck ist, der immanente Zweck der gesellschaftlichen Produktion, der Ökonomie, der nationalen Ökonomie, auf die dann so ein Ami-Präsident schaut und sagt, das ist seine Quelle. Das ist die Quelle seiner staatlichen Macht. Jetzt hat man einerseits mal die Frage geklärt, wieso kann der sich eigentlich hinstellen und sagen, dann Jobs zu schaffen, da wird er ein Bedürfnis an seiner Gesellschaft oder ein Bedürfnis, was aus seiner Gesellschaft heraus existiert, befriedigen. Das meine ich, sollte jetzt geklärt sein. Nur die Frage ist jetzt, wo steckt da jetzt die staatliche Macht oder wie soll das jetzt eigentlich Quelle staatlicher Macht sein? Staatlicher Machtpotenzen. Und da muss man eigentlich die ganz schlichte Antwort geben, erstmal, ja, genau so. Der Staat legt vollständig seine Macht in dieses Treiben. In das Treiben einer Ökonomie, deren Produkt, deren eigentlicher Ausgangsstoff abstrakte Verfügungsmacht ist und deren Produkt abstrakte Verfügungsmacht über allen Reichtum und über alle toten und lebendigen Voraussetzungen und Quellen für Reichtum ist. Darein liegt er seine Macht. Was heißt jetzt, darein liegt er seine Macht? Erstens, das schafft er ihr an. Das denkt sich nicht eine Gesellschaft von alleine aus, sondern das ist Werk staatlicher Macht. Auch in den USA, wo die Idiotie noch viel mehr verbreitet ist als in anderen Ländern, dass Eigentum, Geld, Konkurrenz, dass man das in irgendeinem Gen hat und der Staat wäre eine mehr oder weniger störende Größe, die irgendwie dazutritt. Nein, das gilt auch in den USA. Eigentum, also ausschließende Verfügung über Reichtum, ist dort genauso wie hier ein Dekret einer staatlichen Macht, nur mit ihrer Gewalt und ihrem Recht durchzusetzen. Zweitens, das Geld, in dem sich dann Eigentum und der ganze Zweck der Eigentumsvermehrung verdinglicht, auch das ist in den USA, genauso wie in jedem anderen kapitalistischen Staat, Werk, Produkt der Staatsmacht. Ja, die dafür ja auch ein Gesetz hat und sagt, hier gilt bei mir der Dollar oder der Euro oder sonst irgendwas und das ist gesetzlich gültiges Zahlungsmittel, so heißt es dann. Und drittens, alle Gegensätze, die dann auftreten, über die Scheidung zwischen Eigentümern und eigentumslosen Eigentümern. Also die alle Gegensätze, die auftreten in einer Gesellschaft, in der sich alles um Eigentum dreht, in der das Eigentum zwischen jedes Bedürfnis und überhaupt die Möglichkeit seiner Erfüllung tritt. Alle Gegensätze, die auftreten in einer Gesellschaft, in der dann auch die eigentlichen Profiteure dieser gesellschaftlichen Produktionsweise ja gar nicht ein Subjekt sind, das sich einig sind, sondern gerade mit dem, dass sie die Produkte der Ausbeutung von Arbeitskräften, also der Anwendung von Arbeitskräften zu Bedingungen, die mehr Geld einbringt, als die Anwendung der Arbeit kostet. Mehr, aber weniger auch nicht, ist mit Ausbeutung ja nicht gesagt. Selbst die Profiteure, wenn sie dann die Ergebnisse von Ausbeutung realisieren wollen, treten sich dauernd auf die Füße. Das liegt ja gerade an dem Stoff, für den sie das alles ins Werk setzen. Da ist das, was der eine Unternehmer an Gewinn erzielt auf dem Markt, genau das, was er erstens dem Käufer abknöpft und zweitens einem konkurrierenden Verkäufer vor der Nase wegschnappt. Also es ist eine, Damit ist vom Staat eine Gesellschaft ins Werk gesetzt, die vor Widersprüchen nur so trotzt. Und das ist dann sozusagen die dritte Bedeutung von, er legt seine Macht in diese Sorte Ökonomie. Er sorgt dafür, dass die überhaupt so geregelt ist, dass die Widersprüche überhaupt und Gegensätze überhaupt gangbar gemacht sind. Die zweite große Bedeutung von, er legt seine Macht in diese Ökonomie und in diesen Reichtum heißt, er hat dann aber auch in dem Produkt, eben im Geld und in der wachsenden Produktion Geld werden Reichtums, genau das, worauf er zugreifen kann, woraus er sich ausstattet, woraus er sich reproduziert und sich die Ausstattung für sich als Machtapparat und seine Ambitionen und Projekte verschafft. Ganz schlagend wird das eben an den Steuern, die er erhebt auf Geldeinkommen. Da merkt man, da bezieht der Staat sich auf, also quasi ausnutzerisch, wegnehmerisch von mir aus. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Auf eine Quelle, in der er aber selbst den quasi, den nicht abschließend zu befriedigenden Drang installiert hat, immer mehr davon selber zu produzieren. Also dass so sehr der Staat selber als Macht ein Bedürfnis hat nach ständig wachsenden, also nach Möglichkeit, idealiter, immer möglichst wachsenden, immer weiter ausgreifenden Mitteln seiner Macht, so sehr das sein Bedürfnis ist, damit begegnet er einer Gesellschaft und damit bezieht er sich auf eine Gesellschaft und damit und dafür versucht er auszunutzen eine Gesellschaft, in der er umgekehrt genau dieses Bedürfnis als deren privates und konkurrierendes Bedürfnis installiert hat. Also sein Bedarf an wachsende Verfügungsmacht über Reichtum, über Reichtumsquellen, den gibt es umgekehrt, das tritt ihm gegenüber in der Gesellschaft als das private Streben danach. Das ist, wenn man so will, das historisch einmalig erfolgreiche Zusammenwirken von Herrschaft mit der Gesellschaft, auf die sie sich immer so ausnutzerisch bezieht. Und also diese quasi diese höchste und letzte Fassung von der Staat legt seine Macht in den Erfolg seiner kapitalistischen Ökonomie, den sozusagen die vollendete Form, wie sich da sowohl die Identität von herrschaftlichem Zugriff und gesellschaftlichem Reichtum, wie auch der Widerspruch zwischen beiden total verschränkt. Das ist der staatliche Kredit. Und weil das so ungefähr auch die Form ist, in der das in manchen oder in eigentlich im Moment durchgehend einigermaßen eklatiert. Und weil das auch das ist, worum sich letztlich die Konkurrenz, die ökonomische Konkurrenz der Staaten dreht, will ich mal versuchen, also kurz wie möglich, das eben am staatlichen Kredit nochmal darzulegen. Was heißt, bei staatlichem Kredit, was heißt der Identität von kapitalistischem Interesse der Gesellschaft und Interesse des Staats an sich immer vermehrenden Machtpotenzen? Ja, das eine heißt, nach der einen Seite der Staat perfektioniert, dass die Art, dass er sich ganz kapitalismusgemäß seine Mittel verschafft. Das ist ja in Steuern schon so. Ne? Da sagt er ja, die erhebt er ja, weil er auf der anderen Seite sagt, ich trete nicht an und konfisziere dies und das, was ich brauche, sondern ich bezahle alles, was ich brauche. Also beschaffe ich mir Geld. Insofern ist er ganz kapitalismusgemäß, tritt wie ein ganz normaler Käufer auf und sagt, an das Prinzip, dass es nichts gibt, dass kein Bedürfnis befriedigt wird in der Gesellschaft, was nicht bezahlt wird, an das halte auch ich mich. Jetzt geht er da noch einen Schritt weiter und sagt, das heißt aber auch, ich darf meiner Gesellschaft nicht unendlich viel Steuern abknöpfen. Noch lange bevor er sie ruiniert, sagt er, da muss er Rücksicht nehmen, das kann er nicht ewig treiben. Die Steuern kann er nicht in unendliche Höhen, also kann er nicht rücksichtslos gegen das, was an Geld produziert wird, aus der Gesellschaft Geld entnehmen. Wie geht er damit um? Ja, so, dass er sagt, ich beschränke mich noch lange nicht in meinen Bedürfnissen. Und dann verschulde ich mich halt dafür. Dann mache ich das auch ganz kapitalismusgemäß. Wer was mit Geld bezahlen will, was er nicht hat, der muss sich das Geld leihen. Also leiht er sich Geld und geht ganz ordentliche Schuldverhältnisse ein und zahlt dann auch Zinsen dafür. Und so geht alles seinen Gang. Identität heißt da aber auch, und was er dann in die Welt setzt, diese Schulden, von ihm aus gesehen, hat er die Schulden. Von denen aus, bei denen er diese Schulden macht, sind die Schulden gar nichts Ehrenrühriges, Anrüchiges, was man dem Staat nur einräumt, weiß nicht, aus Mitleid, Patriotismus oder Zwang oder so. Nicht von alledem. Das kriegt man ja unter anderem jetzt auch in der Krise mal negativ mit. Die Schulden, die er macht, die sind nicht nur insofern total kapitalismusgemäß, weil er dann wieder als potenter Käufer auftritt und überall Geld lässt, bei seinen Rüstungsfirmen und weiß der Teufel wo. Sondern die sind auch insofern ein Beitrag, also Identität, sind insofern total kapitalismusimmanent, weil die Schulden selber, bei denen er sie macht, Geschäftsmittel sind. Da sind das nicht irgendwelche, verschämt, irgendwie versteckten Schuldpapiere, unterschriebene Eingeständnisse, dass man über seine Kosten gelebt hat, sondern da heißen die Dinger Wertpapiere und sind Anlagen und Vermögen und tragen ihren Beitrag dazu bei, dass das Finanzkapital seine Geschäfte mit Kredit, mit Wertpapieren macht, sein Geschäftsvolumen ausweitet und so weiter. Also insofern kommt die Identität zwischen dem, was der Staat beansprucht und dem, was die Gesellschaft will, im staatlichen Kredit auf einen gewissen Höhepunkt. Und gleichzeitig verschwindet überhaupt nicht das Moment des Anspruchs an, des Widerspruchs zwischen beiden Seiten, weil nämlich umgekehrt jetzt die Gesellschaft das, was sie an Reichtum produziert, an Geldwachstum produziert, das rechtfertigen muss, was der Staat für sich, für seine Bedürfnisse, für seine Machtausstattung, für seine wachsende, auf das Wachstum in der Gesellschaft dann doch immer gar nicht Rücksicht nehmen wollende Ausweitung und Stärkung als Macht schon längst vorweggenommen hat. Jetzt ist die Gesellschaft verpflichtet, das einzulösen, den Reichtum auch herzubringen, den er schon 10-mal verpfändet hat. Also das alte Müssen existiert nicht einer Herrschaft, die hingeht und sagt, du musst mir 10 Eier geben, du musst mir einen Panzer bauen. Es gibt keine Plankommission, die vom Staat aus nach unten durchdirigiert, was wer machen muss. Das Müssen ist viel, das, Das ist einerseits das ist viel ökonomischer und auf der anderen Seite viel fundamentaler. Jetzt besteht der Imperativ, dass die Gesellschaft dem Staat die Machtmittel herbringen muss. Es besteht der Imperativ darin, dass er schon längst davon ausgegangen ist, dass sie das macht. Und wie sehr das ein Müssen, wie sehr das ein Imperativ ist, das merkt man daran, wenn es mal so endgültig und so im großen Maßstab scheitert. Das ist dann Krise. Dann sind nicht nur die Staatsschulden nichts mehr wert und keinen Jux, sondern dann ist der Staat als solches deswegen nicht mehr kreditwürdig. Dann hat der Probleme oder ist es ihm unmöglich, sich weiter Machtmittel zu verschaffen. Und dann ist zugleich nicht einfach die staatliche Macht beschädigt, sondern die gesamte Reproduktion der Gesellschaft davon in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn man das jetzt wieder wenn man dieses, was ich jetzt Müssen genannt habe, wieder auf den Ausgangspunkt, auf Amerika, auf die USA zurückbezieht, dann hat das eben da den speziellen Inhalt, dass er sagt, das soll, das muss erstens seine Gesellschaft, seine Ökonomie, sein Standort. Und das muss die Benutzung von dem Standort aus des Rests der Welt leisten. All die Schulden zu rechtfertigen, die er eingegangen ist und die Amerika für nötig gehalten hat, um sich als unwidersprechliche Weltmacht nicht nur in den USA, sondern auf dem ganzen Globus aufzustellen. Das ist der Anspruch von dem aus, die USA sagen, das hat Weltmarkt und Weltmarktordnung zu leisten. Und was sie dann damit in Gang setzen, das ist nach der einen Seite schon wieder total dem entsprechend, was seine Gesellschaft will. Weil, das hatte ich ja vorhin gesagt, Wachstum ist in die Gesellschaft sowieso eingebaut, als ihr eigenes Bedürfnis. Und deswegen ist in die Gesellschaft zugleich auch eingebaut, dass sie gar nicht einen staatlichen Drang erst dafür auch noch den Rest der Welt zu benutzen, erstmal nachvollziehen muss, sondern von dem gültigen Interesse in der Gesellschaft aus gibt es von Haus aus gar keinen Grund, warum sich dieses Treiben, dieses kapitalistische Treiben, das Anwenden von Arbeit zur Produktion von vermehrtem Geldreichtum, warum sich das auf den nationalen Standort beschränken soll. Und deswegen von den eigentlichen kapitalistischen Subjekten, von den geschäftsmäßigen Aktivisten des Wachstums aus, Öffnen der Welt für das der US-Präsident oder überhaupt die US-Macht steht, qualitativ in dem Sinne gar kein großer Unterschied, sondern die machen daraus eine gigantische Erweiterung dessen, was sie sowieso immer schon machen. Und entsprechend geht das, um auf die Arbeit nochmal zu kommen, für die Arbeit aus. Also alle schäbigen Formen des Umgangs mit Arbeit, die da einrissen und über die ich mich weiter gar nicht geäußert habe, sondern ich habe ja wie gesagt nur ihr Prinzip benannt, nämlich immer möglichst viel Arbeit verrichten zu lassen und möglichst wenig davon bezahlen. Ja, das wird auf neuer Stufenleiter weitergetrieben und da ändert sich dann tatsächlich einiges für die Arbeit. Also erstens mit dem, dass die Kapitalisten auf alle möglichen Akkumulationsstandorte zugreifen können, erhöhen sich, vergrößern sich, ja auch erweitern sich die Potenzen. Naja, sich das einzukaufen an Maschinerie, was Arbeit überflüssig macht, tendenziell deswegen auf den Lohn drückt. Mit dem, dass es auf der ganzen Welt ja nicht nur Waren und Produktionsmittel zur verbilligten Anwendung von Arbeit einzukaufen gibt, sondern auch man Produktionsstandorte überall auf der Welt eröffnen kann, eröffnet sich, also einfach der Zugriff auf Arbeitskraft weltweit eröffnet ist, ist für die, konkurriert die Arbeit mit dem, was sie an Lohn braucht, Lohn vielleicht fordert, ja, mit allen anderen eigentumslosen Gesellen auf der Welt, und entsprechend rücksichtslos geht das Kapital ja auch damit um. Man kennt das ja, mit dem Verweis auf auswärtige Standorte inwärtig die Löhne drücken und so weiter. Also das sind mal nach der Seite hin, die da ändert sich an den Konkurrenztechniken eigentlich dem Prinzip nach nichts. Und das heißt jetzt, das ist jetzt so ungefähr schon der Übergang auf den nächsten Punkt, und das heißt vor allem eins, wenn Amerika, wenn die USA sich aufstellen und sagen, Weltmarkt soll sein, Weltmarkt, Kapitalismus überall, offen für uns, ist gleichbedeutend damit, dass mit dem ökonomischen Nutzen für meine kapitalistische Gesellschaft und damit gleichbedeutend mit einem Machtzuwachs für mich als amerikanischer Staat. Wenn die diese Gleichung machen, so hat ja der Obama geredet in dem Eingangszitat, was ich vorgelesen habe, dann geht der vor allem von einem aus, was heißt vor allem, der geht von einem aus, nach der Seite hin nämlich von der totalen Überlegenheit amerikanischen Kapitals. Das ist eigentlich der ganze Inhalt dieses marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Sendungsbewusstseins, ökonomisch gesprochen, das die Amerikaner so auszeichnen soll. Die sind nicht Liebhaber oder Fundamentalisten eines Prinzips, sondern das sind Fundis ihres nationalen Nutzens, genauso wie jede andere Nation fundamentalistisch auf ihrem Nutzen besteht. Wenn diese Nation aber sagt, dass Weltmarkt ist, also dass alle Nationen kapitalistisch wirtschaften und das machen sie geöffnet für alle anderen, wenn sie da rein ihren Nutzen legen, dann müssen sie davon ausgegangen sein, und solange sie die Position nicht ändern, gehen sie einfach weiter davon aus, dass das ihr Kapital auf jeden Fall leistet, diese Überlegenheit schon mitzubringen, um sie beständig darin zu reproduzieren. Das ist das eine. Und das andere, das war dann mehr beim letzten Mal der Tenor, das geht zugleich von einer, schon vom Stiften her, von einer totalen Macht- und gewaltmäßigen Überlegenheit der USA aus. Dass sie davon ausgehen, dieses Diktat können sie überhaupt jeder Nation machen, da kommt keine drum herum, sich dran zu halten. Und dass das nicht einfach eine Frage des einmaligen Stiftens ist und dann erübrigt sich das, das ist ja die, sondern dass das, was sie damit ins Werk setzen, beides beständig fordert, herausfordert. Das liegt an dem, was sie da ans Werk setzen. Also was ich sagen will ist, ich habe jetzt charakterisiert, von welchem Ausgangspunkt her, intern, was ist das für eine Ökonomie, auf die sich der Ami-Präsident da bezieht und sagt, für die für die, weil für mich nehme ich so gleich die ganze Welt in Beschlag. Das habe ich charakterisiert von der kapitalistischen Natur des Reichtums, der da charakterisiert wurde. Dann von da aus auch, so definiert sich die Staatsmacht, so definiert die Staatsmacht ihre Quellen selber, die Art ihres Zugriffs, die Art ihrer Machtmittel, eben als im Geld liegend. Der abstrakte Geldreichtum, dessen Bedürfnis selber ist, immer mehr zu werden, der entspricht total ihrem abstrakten, quasi ja auch genauso selbstzweckhaften Anspruch als Macht, beständig sich als Macht zu vergrößern. Und ich habe charakterisiert, von welchem Ausgangspunkt her, sozusagen von welcher Position der Stärke her, die USA dann sowas wie eine Weltmarktordnung ins Werk setzen. Das ist nur überhaupt nicht gleichbedeutend mit dem, was sie dann ins Werk setzen. Der Weltmarkt selber, und das wäre jetzt der, oder das ist jetzt der nächste Punkt, der hat es nämlich überhaupt nicht an sich und schon gar nicht im Sinn alle Interessen, die sie da so gar nicht verbieten, sondern in Beschlag nehmen wollen, von sich aus darauf aus, amerikanischen Reichtum und amerikanische Macht zu vermehren. Was ist also diese Weltmarktordnung, dieses zivile Miteinander, das sie in aller ökonomischen und eben auch gewaltmäßigen Überlegenheit dem Rest der Welt diktiert haben und dem heutzutage sich endgültig kein Staat mehr entzieht. Noch nicht mal mehr Nordkorea, habe ich heute auch in diesem Blatt gelesen.